Liebe Zuhörer, liebe Freunde, mein Name ist Olivia Spiridon und ich begrüße Sie zum Podcast über die ukrainische Stadt mit den vielen Namen. Lviv, Lwów, Lemberg. Wir haben März 2022 und diese Stadt, die Region, das Land sind in aller Munde. Uns geht es um eine etwas andere Perspektive, um Lemberg in der Literatur, um Einsichten, die man in Nachrichten über die Ereignisse in der Ukraine nicht bekommt. Veranlasst wurde die Lesung mit literarischen und journalistisch-essayistischen Texten, die einen zeitlichen Bogen von über 100 Jahren schlagen, von einer Online-Publikation des IDGL in Tübingen, dem Band »Das Ende des Ersten Weltkriegs und seine Folgen im Donauraum«, der von meiner Kollegin Marta Vatter und mir herausgegeben wurde. In diesem Band aufgegriffene Themen sind in heutigen Zeiten von außerordentlicher Aktualität. Anlass genug, um einige davon herauszugreifen. Doch zunächst möchte ich den Stuttgarter Schauspieler Lou Bertalan begrüßen, der eine ganz wichtige Rolle spielt, indem er den Texten eine Stimme gibt. Sei gegrüßt, Lou Bertalan.
Hallo.
Du wirst mehrere Texte aufleben lassen. Eine Stadtbeschreibung des österreichischen, aus Galizien stammenden Schriftstellers Josef Roth, die gleich nach Ende des Ersten Weltkriegs veröffentlicht wurde. Einen Text des deutschen Historikers Karl Schlögl, der 1988 entstanden ist. Einen Text des polnischen Schriftstellers Adam Sagajewski, dessen Familie Ende des Zweiten Weltkriegs aus Lemberg vertrieben wurde. Einen Auszug aus Lutz Klevemann, Lemberg, die vergessene Mitte Europas, das vor einigen Jahren erschienen ist. Doch vorab einige Informationen zu dieser Stadt. Lemberg, Lwów, Lviv war unter anderem polnisch, österreichisch, russisch, deutsch, sowjetisch, ukrainisch. Im 13. Jahrhundert wurde Lemberg zum ersten Mal urkundlich erwähnt und nach Lew, dem Sohn eines Fürsten von Wolhynien, benannt. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts und bis 1772 war es eine polnische Stadt, die sich zwischendurch gegen Tataren und Türken wehren musste. Danach kam sie unter österreichische Herrschaft. Im Ersten Weltkrieg wurde Lemberg mehrmals zum Kampfgebiet. Lemberg zählte um die Jahrhundertwende etwa 160.000 Einwohner, über die Hälfte waren Polen, daneben Ukrainer, Juden, Deutsche, aber auch unter anderem Griechen, Armenier, Italiener. Auf die ethnische und konfessionelle Vielfalt der Stadt wirkte sich der immer lautere Nationalismus verheerend aus. Diesen thematisiert auch Josef Roth in seinen in den 1930er Jahren veröffentlichten Romanen Radetzky Marsch und die Kapuzinergruft. Und ich zitiere, die neue Religion ist der Nationalismus. Stellt eine der markanten Figuren aus Radetzky Marsch fest, der aus Galizien stammende Graf Chojnicki. Die neue Ära setzte der bekannten Welt ein Ende, in der man an Gold und an Alchemie glaubte und ersetzte diese durch Elektrizität und Nitroglycerin. Die kulturelle Dynamik des habsburgischen Vielvölkerstaates brachte Josef Roth in seiner Reflexion über den regen Austausch zwischen den innovativen Rändern und der Mitte auf den Punkt. Und ich zitiere, das Wesen Österreichs ist nicht das Zentrum, sondern die Peripherie. Neben dem Rand als Zone der Begegnung von Differenzen waren urbane Zentren Orte rasanter kultureller Entwicklungen. Moritz Csáky bezeichnet die zentraleuropäischen Städte wie etwa Wien, Budapest, Bratislava, Triest, Prag als Laboratorien der Moderne und führt ihre kulturelle Vorreiterrolle auf Diversität, Mischungen und Hybriditätserscheinungen zurück, die durch Zusammenfluss verschiedener Traditionen und Praktiken ein kreatives kulturelles Umfeld hervorgebracht haben. Damit kommen wir zum ersten Text, Lemberg, die Stadt, von Josef Roth aus dem Band Reisen in die Ukraine und nach Russland. Diese Texte hat Roth 1924 als Feuilletons in der Frankfurter Zeitung veröffentlicht. Im Text mischen sich sorgfältig ausgewählte Impressionen mit dumpfen Vorahnungen, die der in journalistischem Auftrag reisende Josef Roth aufzeichnet.
Lemberg, die Stadt. Es ist eine große Vermessenheit, Städte beschreiben zu wollen. Städte haben viele Gesichter, viele Launen, tausend Richtungen, bunte Ziele, düstere Geheimnisse, heitere Geheimnisse. Städte verbergen viel und offenbaren viel. Jede ist eine Einheit, jede eine Vielheit. Jede hat mehr Zeit als ein Berichterstatter, als ein Mensch, als eine Gruppe, als eine Nation. Die Städte überleben Völker, denen sie ihre Existenz verdanken, und Sprachen, in denen ihre Baumeister sich verständigt haben. Geburt, Leben und Tod einer Stadt hängen von vielen Gesetzen ab, die man in kein Schema bringen kann, die keine Regel zulassen. Es sind Ausnahmsgesetze. Die polyglotte Farbigkeit der Stadt Lemberg ist wie am frühen Morgen noch im Halbschlummer, schon in halber Wachheit. Es ist wie die erste Jugend einer Buntheit. Junge Bäuerinnen mit Körben fahren in Bauernwagen durch die Hauptstraße. Heu duftet. Ein Drehorgelmann spielt ein Volkslied. Stroh und Häcksel sind über den Fahrdamm gestreut. Die Damen, die in die Konditorei gehen, tragen die letzten Toiletten aus Paris. Kleider, die bereits den Anspruch erheben, Schöpfungen zu sein. In den Seitenstraßen staubt man Teppiche. Adam Mickiewicz, der große polnische Dichter, steht in der Straßenmitte, Kaftanjuden patrouillieren zu seinen Füßen, die Wachtposten des Handels. Ein Mann mit einem Sack über der rechten Schulter schreit, »Handele!« mit melodischer Weinerlichkeit. Das hindert keinen einzigen der schlanken, sehr kriegerischen Kavallerieoffiziere, mit seinem großen gebogenen Säbel zu scheppern, mit den musikalischen Sporen zu klirren. Er klirrt, scheppert, schreitet mit anmutiger Männlichkeit in einer kleinen Wolke aus Kriegsmusik dahin und ist dennoch ein friedlicher Mensch. Und als hätte er keinen gewaltigen Schleppsäbel, sondern nur einen Regenschirm, so zwängt er sich durch die dicht geballten Gruppen der Händler, welche die Politik der Welt besprechen und einen Handel abschließen, und beides gleichzeitig. Straßen, Plätze, Häuser, die vornehm zu sein die Bestimmung und die Pflicht haben, Schlösser hinter Gittern, öffentliche Gebäude, zu denen man auf Stiegen emporschreitet, alle sind populär. Die strenge Form lockert sich volkstümlich. Die Milderung der strengen Form artet auch in Unordnung aus, in zerstörende Langsamkeit, selbstmörderische Verwirrung. Die Gesetze sind zahlreich, ihre Übertretung oberstes Gesetz, wenn auch ungeschriebenes. Der alte österreichische Schlendrian findet eine adäquate Fortsetzung in der Lässigkeit, die slawisch ist, und eine Begleiterin der Melancholie. Es gibt ein Literatencafé, Roma heißt es. Gute Bürger besuchen es. Auch hier verwischen sich die Grenzen zwischen Sesshaftigkeit und Bohem. Der Sohn des bekannten Rechtsanwalts ist Stammgast, Regisseur, Literat. Am Nebentisch könnten seine Angehörigen sitzen. Alle Trennungsstriche sind mit schwacher, kaum sichtbarer Kreide gezogen. Es ist die Stadt der verwischten Grenzen. Der östlichste Ausläufer der alten kaiserlich und königlichen Welt. Hinter Lemberg beginnt Russland, eine andere Welt. Das weit westlichere Krakau ist weniger österreichisch. Es blieb immer ein nationales Museum. Zwischen Wien und Lemberg ist heute noch, wie immer, der Radioaustausch der Kultur. Aber Bukarest ist noch dazugekommen. Der Umsturz hat nämlich alle galizischen Städte um einige Meilen nach Osten gerückt. Vielleicht zum Segen des Ostens.
Josef Roth sieht Lemberg als Ort der Überlagerungen von Altem und Neuem, die gleichzeitig harmonisch wie auch bedrohlich klingen. der leicht dissonante Ton, den man aus der Beschreibung Lembergs in den 1920ern heraushört, gibt der Ungewissheit über zukünftige Entwicklungen in der neuen Ära der Nationalstaaten nach der Auflösung der Habsburger Monarchie Ausdruck. Trotz der Zerstörung der Klammer, die in Europa einen riesigen Zusammenhang geschaffen hatte, scheint Lemberg 1924 immer noch nah zu sein. In Radetzky-Marsch hatte Josef Roth eine Bahnreise von Böhmen nach Galizien beschrieben, die nur 18 Stunden gedauert hat. Anders ist es im nächsten Text, den wir hören, der 60 Jahre später entstanden ist. Es handelt sich um Lemberg, die Hauptstadt der europäischen Provinz, aus dem wunderbaren Buch des Historikers Karl Schlögel, Promenade in Jalta und andere Städtebilder. Der Text stammt auch aus einer Wendezeit. Er ist 1988 geschrieben, kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhangs.
Lwow liegt am Ende der Welt. Man ist erschöpft, wenn man ankommt, denn man hat eine lange Reise und meist auch zeit- und kraftraubende Grenzen hinter sich. Wer von Wien, Budapest oder Prag aus anreist, ist einen Tag unterwegs. Von Berlin aus über Krakau muss man mit 2 Tagen rechnen, ebenso viel wie von Bukarest aus. Von Moskau aus erreicht man es in einer Nachtfahrt. Lwow ist eine Endstation für Beamte und Offiziere auf Dienstreise. Lwow ist für viele nur ein etwas längerer Aufenthalt auf einer Transitstrecke oder ein Umsteigebahnhof für Leute, die zur Kur und Erholung in die Karpaten weiterreisen. Lwow liegt im Schnittpunkt der Linien, die die großen Städte verbinden, vor allem aber im Schatten der Grenzen. Die Reise dorthin ist eine Reise ins Abseits, obwohl sie in die Mitte Europas führt. Die Schwierigkeit einer solchen Reise ist kaum technischer oder organisatorischer Art. Die Frage, wo liegt Lwow, lässt sich mit Landkarten und Kursbüchern beantworten. Auch ahnungslose Reisebüros lernen schnell. Die Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass es sich um eine Stadt handelt, die eine doppelte Existenz führt. Eine in unserem Kopf und eine wirkliche. Die Reise führt in einen Bezirk, der sich kaum angemessen beschreiben lässt. Er ist europäisches Zentrum und Peripherie zugleich. Es handelt sich um eine Stadt der Gegenwart, die von Fremden aber meist nur aufgesucht wird, weil sie eine große Vergangenheit hat. Lwow ist Lemberg. Aber sofort muss man hinzufügen, dass das eine Illusion ist. Wer nach Lwow fährt, fährt in eine sowjetische Großstadt, nicht in eine habsburgische Fata Morgana. Lemberg ist der bevorzugte Ort imaginärer Reisen. Aber wer sich wirklich dorthin bewegt, gelangt in die Gegenwart. Man hält sich an das, was man sieht. Wenn der Zug nach Lwow auf einer großen Schleife fast um die Stadt herumfährt, die unten in einem nach Norden hin geöffneten Talkessel liegt, dann weiß der Reisende, nach Stunden der Fahrt durch flaches oder hügeliges Land ist er in einer Stadt angekommen. Das Land war weit, fast von Ansiedlungen entblößt. Und nun die Stadt, die da unten inmitten der grünen Parks auf den Anhöhen liegt. Wir sind in dem anscheinend menschenarmen Landstrich nicht darauf gefasst, auf eine so dichte Ansammlung menschlicher Behausungen zu stoßen. Lwow ist wie ein Überfall. Eine Stadtsilhouette aus unzähligen Türmen, Kuppeln, Spitzen, großen Gebäudekomplexen, die alle ineinander übergehen. Nach so viel freiem Raum nun plötzlich Raummangel, Dichte, Verdichtung. Wir sind angekommen in der Stadt, wenn wir den Lwower Bahnhof betreten haben. Das ist die Verabschiedung vom flachen Land und der Eingang in eine andere Welt. Hier strömt die Umgebung zusammen. Das Menschengedränge ist doppelt groß, weil fast jeder Rucksäcke, Taschen und Tüten mit sich schleppt. Lwow ist das Zentrum seiner Umgebung. Die Bahnhofshalle ist so groß wie der Innenraum einer Kathedrale. Licht fällt auf das Gedränge und den Stuck, der ebenso wie die weit ausladende, cremefarbene Fassade des Bahnhofs zeigt, dass das Gebäude am Anfang des Jahrhunderts errichtet worden ist. Das war die Schleuse, die die Reisenden aus Wien passierten, wenn sie ihren Fuß auf galizische Erde setzten und durch die so viele hinausgingen in die neue Welt. Ein Bau, der großzügig, komfortabel sein und der schnellen Abfertigung dienen sollte. Eine Bastion gegen eine Welt, in der die Langsamkeit von Pferdefuhrwerken regierte. Auch ein pompöser Bahnhof kann ein Stück Herrschaftsarchitektur sein. Für Lwow markiert der Bahnhof, der im Übrigen nur einer von insgesamt fünfen ist, eine Epoche. Das späte Habsburgerreich. Bis heute gilt, dass die repräsentativen Bauten aus der K&K-Zeit das Gesicht Lwows bestimmen. Das mächtige Post- und Telegrafenamt, das Gebäude des galizischen Sejms gegenüber dem etwas verwilderten Stadtpark, in dem noch die Umrisse des Rondells zu sehen sind, auf dem die Musikkapelle nachmittags spielte, das Invalidenhaus am Rande der Stadt, das ebenso gut in Triest stehen könnte, das Polytechnikum, das Ossolineum mit seinen für Polen so wichtigen Bibliotheken und Archiven, die Spitäler, Kasernen und Casinos. Es ist die Stadt eines Reiches, das noch am Ende die Kraft besaß, ein Abbild seiner selbst zustande zu bringen. Großzügig, imposant, nicht frei von kolonialem Aufklärungsgestus. Aber dieses Lemberg aus Hauptbahnhof, Zitadelle, Banken, Hotels und Versicherungsgebäuden wäre nichts ohne das alte Lwow, das fertig war, bevor die Habsburger kamen. Von hier aus ragen die Türme auf, die den Himmel von Lwow bilden. Diese Stadt ist wie aus Stein geschnitten, mit harten Konturen, dicht wie ein Kristall. Für den Besucher der Altstadt gibt es keinen Prospekt, keine Prachtstraße zum Paradieren oder Flanieren. Hier muss man sich in engen Gassen zurechtfinden, die, obwohl im Schachbrettmuster angelegt, doch etwas Irreguläres haben. Hier wird es sinnlos, nach Sehenswürdigkeiten Ausschau zu halten, denn der ganze Ort ist eine Sehenswürdigkeit. Das habsburgische Lemberg ist ockerfarben, gelb. Das vorhabsburgische ist schwarz, wie die Steinquader der Renaissance und Patrizierhäuser, oder taubengrau wie der Glanz des Katzenkopfpflasters. Wer sich im Stadtkern von Lwow verloren hat, ist auf dem richtigen Weg. Er ist unterwegs in der Urzelle aller europäischen Städte. Er wechselt mit jedem Schritt die Perspektive. Bald sieht er einen Turm, ein Portal, einen Brunnen. Bald blickt er in einen Hof, steigt eine Freitreppe hinauf oder in ein Bogengewölbe hinab, verläuft sich in einer schnurgeraden Straße, die in einer Sackgasse endet. Er muss sich um Ecken herum bewegen und auf dem Randstein des Trottoirs balancieren. Er muss einer Statue aus dem Weg gehen oder den Kopf unter einer Arkade einziehen. Er wechselt zwischen den Jahrhunderten hin und her. Auf dem Marktplatz des alten Lwows ist er eingezwängt zwischen den Kaufmannshäusern des 16. Jahrhunderts, und in den Vorstädten findet er Villen in den Ornamenten der Wiener Sezession. Er kann in die lateinische Kathedrale eintauchen, in diesen Überrest des gotischen, von Bränden immer wieder heimgesuchten Lwows, oder eine barocke Himmelstreppe zur Kathedrale der Heiligen Jura hinaufsteigen. Er kann zu der inzwischen tief unter dem Straßenniveau liegenden armenischen Kathedrale und zu den Grabsteinen des armenischen Friedhofs aus dem 14. Jahrhundert hinuntersteigen oder zum Kloster der Bernardiner hinübergehen. Man steigt in die Jahrhunderte hinein. Die Türme und Kuppeln scheinen über dem Kopf des Besuchers zusammenzuwachsen. Man bewegt sich im Kern der alten Stadt, im harten Kern des patrizischen Lwows, das sich freizukaufen wusste, wenn Tataren, Türken oder Walachen vor den Toren standen. Man bewegt sich in einer Umgebung, die selbst für einen König Karl den VII. Von Schweden oder die Sobieskis ein Inbegriff städtischer Zivilisation war. Man bewegt sich in einem Gehäuse, dem man die Arbeit von Handwerkerdynastien ansieht, deren Goldschmiedearbeiten bis nach Konstantinopel und Nürnberg gelangten. Und bei alledem ist auf engstem Raum eine Lässigkeit, die dort entsteht, wo keine der nachfolgenden Generationen unter dem Druck stand, partout besser sein zu müssen als die Vergangenen. Bauten werden wie selbstverständlich weiter und umgebaut, wachsen, wuchern und finden dabei eine neue Form. Die Anmut der Stadt kommt von vielen Kulturen und Völkern, die die Stadt bewohnt haben. Ein leerer Platz in dieser dichten Stadt besagt, dass etwas Ungeheures geschehen sein muss. So ist es auf dem alten Markt, in dessen Mitte eine Insel von oktogonalem Umriss liegt. Alte Leute füttern dort, auf Parkbänken sitzend, Tauben. So ist es auf der Rückseite des Arsenals, wo an der Brandmauer eines angrenzenden Gebäudes deutlich zu sehen ist, dass sich hier ein anderes Gebäude angelehnt hatte. So ist es auf der weiten, nichtssagenden Fläche, die heute von einem lokalen Kolchosmarkt eingenommen wird. Es sind die Brachflächen des jüdischen Lembergs, seiner gesprengten Synagogen, darunter der Goldenen Rose und eines seiner Friedhöfe. Lediglich die blau glasierten Kuppeln eines Gebäudes im maurischen Stil, in dem ein Krankenhaus untergebracht ist, erinnern daran, dass Lemberg eines der größten jüdischen Zentren Mitteleuropas war.
Die Beschreibung des sowjetischen Lwów in Karl Schlögels Band zeigt die Stadt in einer Zeit, in der die Entfernungen zwischen den Ländern und Städten sich vergrößert haben und alte räumliche Zusammenhänge aufgebrochen worden sind. Die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung durch das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg hinterließ in der Stadt wenige und stumme Spuren. An dieser Stelle lohnt sich noch ein Blick auf die Geschichte. Die Zeit zwischen den Kriegen kam einem Waffenstillstand gleich. Im Sommer 1919 bis September 1939 gehörte Lemberg zu Polen, und auch wenn die verschiedenen Nationalismen und der voranschreitende Antisemitismus die Stimmung der Stadt vergifteten, setzte sich in Universität und Cafés die kulturelle Blüte fort. Doch von September 1939 bis Juni 1941 wurde Lemberg der Sowjetunion einverleibt und erlebte Jahre des Terrors. Anschließend wurde Lemberg die Hauptstadt des Distriktes Galizien unter deutscher nationalsozialistischer Herrschaft, bis im Juni 1944 die Stadt von der Roten Armee zurückerobert und erneut der Sowjetunion angegliedert wurde. In weniger als 3 Jahrzehnten wurde Lemberg 5-mal zum Kampffeld, die Bewohner der Stadt dezimiert und die jüdische Gemeinschaft in beispiellosem Massenmord vernichtet. Der 30-jährige Krieg, der 1914 begann und 1945 zu Ende ging, hat Galizien zum Schlachtfeld und Lemberg zu einer entvölkerten Stadt gemacht, schreibt Schlögel in seinem Buch. Die Geschichte der Juden hinterließ ein großes Schweigen. Eine andere Sprachlosigkeit ist jene der polnischen Vertriebenen, die nach dem Krieg die Stadt verlassen mussten, sie aber wie ein schwarzes Gepäckstück mit sich trugen. Der polnische Schriftsteller Adam Sagajewski, dessen Familie aus Lemberg vertrieben wurde, erlebte auf seinen Reisen immer wieder eine schöne Stadt, über der ein Schauer des Geheimnisvollen lag. Hier lebten meine Verwandten, hier dachten sie, die Welt sei Lemberg, nur Lemberg, notierte er in seinem Tagebuch ohne Datum. Der Zustand des Vertriebenseins wird nicht aus Erzählungen verständlich, sondern aus dem Schweigen, etwa dem seiner 90-jährigen Tante Anja, die noch ihre Jugend in Lemberg vor der Vertreibung verbracht hatte und der Erzähler von seinem Ausflug nach Lemberg berichtet. Wir hören ein Fragment aus Adam Sagajewski, Die kleine Ewigkeit der Kunst, Tagebuch ohne Datum, aus dem Polnischen übersetzt von Bernhard Hartmann und Renate Schmiedgall.
Aus Adam Sagajewski, Die kleine Ewigkeit der Kunst. Im Juni 2007 war ich mit einer Gruppe von Freunden, darunter C.K. Williams mit seiner Frau, George und Michael, und Agnes mit ihrem Fotoapparat in Lemberg. Nur ganz kurz, aber lange genug, um wieder den ergreifenden Schauer des Geheimnisvollen zu spüren, den ich schon zuvor bei früheren Besuchen erlebt hatte. Und wieder war es Juni. Milde, lange, langsam erlöschende Abende, die so viel versprechen, dass, was man auch tut, immer das Gefühl von Niederlage, von verschwendeter Zeit bleibt. Man weiß nicht, wie man sie am besten verbringen soll. Spazieren gehen oder doch zu Hause bleiben, am weit geöffneten Fenster sitzen, damit die warme, von den Klängen des Sommers erfüllte Luft ins Zimmer strömen und sich mit Büchern, Ideen, Metaphern und unserem Atem vermischen kann? Aber nein, das geht auch nicht, das ist nicht möglich. Man kann ihnen, diesen schier endlosen Abenden, nur nachtrauern, wenn sie vorüber sind. Wenn die Tage wieder kürzer werden, sie lassen sich nicht festhalten. Das Empfinden, an ein Geheimnis zu rühren. Hier lebten meine Verwandten, hier träumten sie, hier machten sie Pläne, hier trauerten sie, hier verliebten sie sich, bauten Häuser, starben, gingen auf Friedhöfe. Hier dachten sie, die Welt sei Lemberg, nur Lemberg. Von jeder Reise kehrten sie hierher zurück, und deshalb war diese Stadt auf den Hügeln ihr geometrisches Rom. Hier lebten sie in Sorge oder unbekümmert und rollten das große Rad der Zukunft vor sich her, durch die Jahreszeiten, durch kurze Januartage, in denen es im Schnee stecken blieb, und endlose Juniabende, bis es brach, sich in Luft auflöste und starb. Und als es starb, wurde ich geboren. Im Juni bei Tagesanbruch kommt dieses alte, nicht mehr existente Leben, es sei denn auf alten Postkarten, wo es aber verkleinert und karikaturhafte Züge annimmt, zum Vorschein. Nach der Rückkehr aus Lemberg besuchten wir Tante Anja, Vaters 4 Jahre jüngere Schwester, die aber auch schon über 90 ist. Ich zeigte ihr einen Stadtplan von Lemberg und fragte, wo wer aus unserer Familie gewohnt habe. Sie ist die letzte Person, die das wissen kann. Die letzte von den Geschwistern, die noch bei wachem Verstand ist. Immer wenn ich sie sehe, klagt sie, ich werde von niemandem mehr gebraucht. Und ich sage, doch, sie werde sehr gebraucht. Ich brauche sie, denn nur sie erinnere sich noch an jene untergegangene Wirklichkeit. Nur für sie seien die Vorkriegsnamen der Straßen mehr als tote philologische Hülsen. Sie lächelt verlegen. Sie ist nicht überzeugt, aber sie weigert sich nie, meine Fragen zu beantworten. Als wir ihr, die Rede ist jetzt von meiner zweiten Tante, Marias Schwester Anja, von Lemberg erzählten und schwärmten, was für eine schöne Stadt, erwiderte sie knapp, na und? In dieser kurzen Frage steckte die ganze Bitterkeit der Vertriebenen. Sie sagte es wie jemand, der sein Leben vergeudet hat, wie jemand, der sich in einer falschen, hässlichen Stadt mit unnützen Dingen beschäftigt. Sie sagte es beinahe wütend. Na und? Beinahe so, als wollte sie uns aus dem Haus weisen. Als wolle sie sagen, warum seid ihr gekommen? Seid ihr gekommen, um mir zu sagen, was ich selbst genau weiß? Allzu genau. Vor dem Fenster ihrer bescheidenen Wohnung steht eine Esche, die so nah an der Hauswand wächst, dass sie fast mit meiner Tante zusammenwohnt. Aber sie sieht Lemberg nicht. Obwohl das Fenster, dem die Äste der Esche immer näher kommen, nach Osten zeigt, genau in die Richtung der verlorenen Stadt. Doch die verlorene Stadt wird auch von Fabrikschornsteinen verdeckt, von flachen Hügeln, von den Türmen Krakaus. Wir wollten ihr eine Freude machen, indem wir Lemberg lobten, aber unabsichtlich haben wir sie verletzt. Na und? Das war nicht ihr normaler Ton. Normalerweise redete sie anders mit uns, herzlich und freundlich. Das Na und? War knapp und unfreundlich. Warum sollte sie sich das Lob einer Stadt anhören, nach der sie sich seit über 60 Jahren sehnte und in die sie, natürlich, nie zurückgekehrt war, selbst als es leichter wurde, als die Grenzen plötzlich schrumpften wie ein billiges Kleid nach der Wäsche. Ihre Nichte hatte sie einmal nach Spanien mitgenommen. Nach Spanien. Nach Westen, noch weiter weg von ihrer verlorenen Stadt. Aber von einer Reise nach Lemberg, das so viel näher lag als Spanien, war nie die Rede. Das Geld spielte dabei keine Rolle. Fahrten nach Lemberg waren nicht teuer und bestimmt weitaus günstiger als eine Reise nach Spanien. Auch Vater ist nie nach Lemberg gefahren. Einen Ausflug dorthin machen, wo eine nie vernarbte Wunde klaffte. Als könne man einen Ausflug ins Fegefeuer machen, als könne man Vulkane, das Innere eines Vulkans, besichtigen, sein Zelt auf dem Rand eines feuerspeienden Kraters aufschlagen. Das frivole, leichtsinnige Wort Ausflug, schnell wie an einem Regentag die Bewegung der Scheibenwischer auf der Windschutzscheibe, impliziert eine schnelle Rückkehr nach Hause. Hin und zurück. Ein Picknick, ein Spaziergang und dann zügig zurück, um rechtzeitig zur Tagesschau wieder zu Hause zu sein. Aber wie soll man eine Fahrt nennen, bei der das Zuhause das Ziel ist? Ist es ein Ausflug, wenn man in die eigene Erinnerung pilgert, zu Dingen, die es nicht mehr gibt? Ich denke an die Vertriebenen, an ihr Leiden. Wäre ich ein Historiker, gäbe ich einen Überblick über die wichtigsten, tragischsten Vertreibungsaktionen unserer Zeit. Ich würde etwa über die Griechen schreiben, die 1923 aus Kleinasien vertrieben wurden, aus Smyrna und anderen Städten, in denen sie Jahrtausende gelebt hatten. Über die Polen, die von den Nazis gleich zu Beginn der Besatzung aus Posen und Lodz vertrieben wurden. Über die Deutschen, die aus Königsberg, Danzig, Stettin, Breslau und Gleiwitz vertrieben wurden. Aber ich bin kein Historiker. Ich verbringe meine Zeit nicht in Archiven, sondern schreibe nur über Dinge, die ich selbst gesehen habe. Ich denke an Tante Anja, die schlanke Greisin, so schmal und leicht, dass der leiseste Windhauch sie hätte mitreißen können, an die einsame Anja, die sich nie mit der neuen Umgebung abfand und die sich noch heute mit über 90 als Emigrantin fühlt und der neuen Stadt, neu nach über 60 Jahren, skeptisch gegenübersteht.
Für die vertriebenen Polen war Lemberg mit den Worten Adam Sagajewskis das geometrische Rom, der ewige Sehnsuchtsort. Aus den Straßen der Stadt heraus und aus der Perspektive seiner jetzigen Bewohner beschreibt Lutz Klevemann das heutige Lemberg und auch seine Geschichte. Das hervorragende Buch Lemberg, die vergessene Mitte Europas, ist unsere letzte Lesestation. Der Autor flaniert durch die Stadt, er geht in seine Archive, beobachtet abgeschirmte Gebäude, befragt die Bewohner. Für ihn ist Lemberg ein Palimpsest. Ein Text auf Pergament, darunter ein anderer Text, unvollständig, weggeschabt, ein wenig lesbar, darunter ein anderer und ein anderer. Lemberg ist nicht nur als eine zeitlich entfaltete Chronik erzählbar, sondern auch räumlich als ein Ort der Schichtungen, zu denen man nur schwer und zufällig Zugang erhält. Karl Schlögel, der 1988 seine kulturhistorische Reisebeschreibung Lemberg, die Hauptstadt der europäischen Provinz, verfasste, artikulierte den Optimismus seiner Zeit und sprach der Stadt die Fähigkeit zu, ihre eigene Identität zu formulieren. Sie wird eine Sprache dafür finden, was mit ihr geschehen ist, schreibt er. Fast drei Jahrzehnte später findet Lutz Klevemann ein immer noch traumatisiertes und von seiner Vergangenheit abgewandtes Lemberg. Wohl deshalb arbeitet der Autor mit dem Eifer eines Archäologen, der Spuren ausfindig macht und Vergessenes aufgreift. In dem 2017 erschienenen Buch geht es auch um die Kriege der Gegenwart. Ein Zeichen setzt Klevemann mit der Widmung an einen in der Ostukraine verstorbenen Soldaten, Juri Golub. Der Prolog des Buchs berichtet über ein archäologisches Ereignis, bei dem der Autor nur die Zuschauerrolle einnimmt. Er beobachtet, wie die Bürger von Lemberg im Herbst des Jahres 1990 das Lenin-Denkmal stürzen, das Symbol sowjetischer Herrschaft, aus dem Zentrum ihrer Stadt.
Lutz Klevemann, Lemberg, die vergessene Mitte Europas. Es war ein ungewöhnlich warmer Herbsttag im Jahr 1990, als die Bürger von Lemberg beschlossen, das Lenin-Denkmal vor dem Opernhaus niederzureißen. Sie konnten es nicht mehr sehen, dieses Symbol sowjetischer Herrschaft. Seit dem Fall der Berliner Mauer ein Jahr zuvor stürzten überall im ehemaligen Ostblock die Statuen kommunistischer Führer. Nur noch nicht in der Sowjetunion selbst, wo sich die alte Garde weiter an die Macht klammerte und der KGB einige Lenin-Statuen sogar nachts bewachen ließ. Die Lemberger, die sich als ukrainische Patrioten fühlten, waren die Macht des Kremls leid. Sie entschieden sich zu handeln. Aus den volkseigenen Fabriken und Kolchosen am Stadtrand rückten Arbeiter mit Traktoren und Lastwagen an. Von der Universität kamen Studenten herbei. Binnen Minuten sammelte sich auf dem Platz vor der Oper eine Menschenmenge, darunter viele Jugendliche. Einige schwenkten Transparente, auf denen »Weg mit Lenin aus Lemberg« stand. Der Lemberger Stadtrat, in den im Frühjahr erstmals antikommunistische Kandidaten gewählt worden waren, schloss sich dem Vorhaben der Demonstranten an. Mit Hilfe mehrerer Stahlseile, die man Lenin um den Nacken legte, begannen die Arbeiter an der Statue zu ziehen. Sie mussten sich beeilen, denn unter den Zuschauern waren sicher einige Moskau-treue Agenten. Das Lenin-Denkmal war 1952 errichtet worden, noch zu Lebzeiten Stalins, der eigens den bekannten Bildhauer Sergei Merkurow aus Moskau in die westlichste Stadt des sowjetischen Imperiums entsandt hatte. Fast 30 Jahre zuvor hatte Merkurow die Totenmaske Lenins angefertigt und seitdem eine ganze Reihe gigantischer Statuen Lenins und Stalins gestaltet. Auch für die größte Stadt der Westukraine war ein mehr als 50 Meter hohes Lenin-Denkmal vorgesehen, das auf dem Schlossberg, wo einst eine mittelalterliche Burg gestanden hatte, errichtet werden sollte. Aber als Merkurow erstmals nach Lemberg reiste, war er entzückt von dem mittelalterlichen Charme der Stadt, den so ein Lenin-Gigant bei aller historischen Bedeutung des Mannes doch empfindlich gestört hätte. Und so entwarf Merkurow ein neues, mit 14 Metern Höhe recht moderates Denkmal. Auch ließ er es nicht mehr auf dem Schlossberg erbauen, sondern auf dem Platz vor dem rokoko verspielten Opernhaus. Es stammte noch aus der Zeit der Habsburger, die bis 1918 von Wien aus über Lemberg geherrscht hatten. Dort war ohnehin eine Denkmalstelle frei geworden, nachdem die polnischen Bewohner der Stadt von den neuen sowjetischen Machthabern nach 1945 zum Umzug nach Westpolen gezwungen, die Reiterstatue ihres Königs Jan III. Sobieski abmontiert und nach Danzig mitgenommen hatten. So stand Lenin dort fast 4 Jahrzehnte lang. Doch in diesem Herbst 1990, als die Sowjetunion auseinanderzubrechen begann, wollten die Lemberger den Revolutionsführer nicht mehr sehen. Für sie war er, wie alle Moskauer, ein russischer Kolonialist und Besatzer. Die Traktorfahrer traten mit ihren Stiefeln auf die Gaspedale, schon spannten sich die Drahtseile. Einige Männer brachten Vorschlaghämmer herbei, andere schwenkten die blau-gelbe Fahne der Ukraine. Sie war vielerorts offiziell noch immer verboten, doch die anwesenden Polizisten schritten nicht ein. Die Traktormotoren jaulten auf, dichten Dieselqualm ausstoßend. Da knackte es im Granit des Sockes. Lenin neigte sich, verlor das Gleichgewicht und fiel kopfüber auf das Pflaster. Es war dasselbe Pflaster vor der Oper, das jüdische Bewohner Lembergs im Juni 1941 zu putzen gezwungen worden waren, mit Bürsten und auf Knien. Aber von jenem Ereignis hatte kaum einer der Denkmalstürmer je gehört. Sie wussten vielleicht nicht einmal, dass nur 50 Jahre zuvor viele Juden in ihrer Stadt gelebt hatten. Mehr als 100.000 waren es gewesen. So stürzte Lenin krachend zu Boden, wobei der Sockel in mehrere große Stücke zerbrach. Die Menge jubelte und schwenkte ihre Fahnen. Männer traten vor, die Vorschlaghämmer fest umgriffen und bereit, die Reste des Denkmals zu zerstören. Doch da geschah etwas Sonderbares. Die Männer hielten inne, wichen zurück, ihre Blicke auf den zerbrochenen Sockel gerichtet und erstarrten. Nun sahen es alle. Unter einer dünnen Schicht roten Granits waren Steinplatten hervorgebrochen, die die sowjetischen Bauherren 1952 in den Sockel einzementiert hatten. Sie trugen für alle erkennbar hebräische Inschriften. Vögel, Herzen und Kronleuchter waren in sie eingraviert. Es waren Matzevot, jüdische Grabsteine. Sie stammten, wie sich einige der Älteren erinnerten, von dem jüdischen Friedhof, der einmal hinter dem Lazarusspital lag, wo nun die Brauerei und ein Budenmarkt standen. Dort hatten die Nazis im Krieg ein Ghetto errichtet, den Friedhof verwüstet und jüdischen Zwangsarbeitern befohlen, die Grabsteine zu zerschlagen. Die Brocken wurden im Straßenbau eingesetzt. Beim Rückzug der Deutschen 1944 blieben offenbar einige Steinhaufen übrig, die dann wiederum die Sowjets als Baumaterial benutzten. Auch für das Lenin-Denkmal. Nun kamen die Grabsteine plötzlich wieder zum Vorschein, und für einen kurzen Moment offenbarte sich die lange verschwiegene Geschichte der Stadt in geradezu unheimlicher Verdichtung. Der Jubel der Menschen erstarb. Sie starrten auf die Grabsteinreste. Ein Kind, das sie berühren wollte, wurde von der Mutter zurückgezerrt. Wir waren alle ganz betreten. Dann haben wir uns umgedreht und sind nach Hause gegangen, erinnert sich einer, der damals dabei war. Keiner hat je wieder darüber gesprochen. Mehr als 25 Jahre sind seit jenem Tag vergangen, aber noch heute liegt Lembergs Geschichte unter dickem Zement.
Bis 1991 erlebte Lemberg 7 Herrschaftswechsel und in den letzten Jahren einen Bürgerkrieg und einen Krieg mit dem Nachbarn Russland. Belassen wir den zeitlichen Bogen in dieser Stadt, der geografischen Mitte Europas, ohne weitere Kommentare. Wir haben März 2022, im Radio hören wir diese Tage, dass die Lemberger die Fenster und Vitralien ihrer historischen Bauten mit Brettern vernageln, um sie vor der möglichen Zerstörung zu bewahren. Wie weit wird es in diesem Krieg noch gehen? Mit dieser Ungewissheit und Betroffenheit kommen wir zum Ende. Dankeschön, Luberta Lahn, für die Lesung.